Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Seit 2018 ist Valerie Dielebraun CEO vom deutschen Chemieunternehmen CAP mit 1100 Angestellten. Das grösste Werk vom Spezialitätenhersteller befindet sich in der Schweizer Halle, wo 400 Mitarbeitende beschäftigt sind. Die CAP ist wegen Chemieereignissen in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen gekommen. Auf der anderen Seite gehört der Konzern zu den Marktleader im Pflanzenschutz und bei der Herstellung von Produkten für die Pharma. Im Gespräch äußert sich die Spitzenmanagerin Valerie Dielebraun zur drohenden Energiekrise, zu ihrer Kommunikationspolitik im Krisenfall und zur Verantwortung der Wirtschaft, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, direkt aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber Platz genommen hat Valerie Diele. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch bei wunderbarem Sonnenschein.
Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Wir haben uns für das Gespräch einiges vorgenommen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt mit dem Bähnchen auf- und runterfahren. Wir haben rund 20 Minuten Zeit. Bevor wir ins Thema einsteigen, zuerst ein paar Worte zu CAP und zu Ihnen. Was ist CAP für eine Firma und wer sind Sie?
CAP ist tätig vor allen Dingen im Pflanzenschutz, in Pharmaprodukten und essentiellen Chemikalien für die Schweiz, die benutzt werden zum Beispiel für Wasserkläranlagen, für Müllverbrennungsanlagen. Wir wurden auch während der Pandemie als systemrelevant eingestuft. Wir haben weltweit 1100 Leute davon, das größte Werk in der Schweiz mit ungefähr 400 Leuten und sind seit mehr als 100 Jahren tätig in der Schweizer Halle. Früher auch bekannt unter Säurefabrik. Syri ist in Basel, glaube ich, relativ bekannt.
Und wer sind Sie?
Ich bin Valerie Dielebraun. Ich bin Deutsche, wie man bei mir hört, aber eigentlich jetzt doch sehr patriotische Schweizerin geworden, dank der Heirat mit einem Schweizer vor vielen, vielen Jahren. Mutter von 4 Kindern und CEO von der CAP seit 2018.
Ihnen ist nicht langweilig.
Nein.
Gut, Frau Diele, freut uns sehr. Gehen wir gerade ins Thema rein. Sie sind vor wenigen Tagen in der NZZ vorgekommen. Sie haben dort sich geäussert zu einem sehr ernsten Thema, nämlich der drohenden Strommangellage in der Schweiz. Und Sie haben sich dort geäussert, was das für Ihre Firma könnte bedeuten. Wie sieht das aus?
Ja, ich muss sagen, ich bin vor allen Dingen besorgt natürlich bezüglich der Versorgungslage, weil zum einen ist für jeden Wirtschaftsführer es sicherlich relevant zu sagen, okay, wie sieht das ökonomische Überleben einer Firma aus? Aber es geht ja auch darum, dass wir wirklich systemrelevant sind und dass es wichtig ist, dass wir unsere Produkte herstellen können, damit zum einen die weltweite Nahrung hergestellt werden kann. Wir sind in 70% alles Mais weltweit, in sehr viel Korn, Früchtenanbau. Und der Pflanzenschutz ist notwendig, um gute Erträge zu haben. Und die braucht man, um die Welt zu ernähren, Migration zu vermeiden, Hungersnöte zu vermeiden. Und deshalb glaube ich, dass das super relevant ist, dass Firmen wie die CAP und andere, die in der Nahrungsmittelherstellung da sind, weiterlaufen können, obwohl Strom und Gas vielleicht nicht so kommt. Das Zweite ist natürlich, ich bin verantwortlich für 1100 Leute, die Arbeitsplätze haben müssen. Ich möchte nicht, dass die auf der Straße stehen. Aber ich sehe das jetzt mal als zweitrelevantes Thema.
Ja. Wir reden ja über das Verhältnis von Wirtschaft und Politik, das ist ja auch, um das geht es in diesem Format. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe in der NZZ, habe ich gedacht, was für eine Peinlichkeit für die Schweiz, dass wir in diesem sicheren Hafen darüber reden müssen, zu wenig Energie zu haben.
Gut, da sind wir ja nicht nur in der Schweiz, glaube ich, in diesem Boot, sondern das ist ganz Europa. Vor allen Dingen uns der große Kanton, wie ich gehört habe, das mein ehemaliges Heimatland heißt. Wir haben alle, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, was hier passieren kann. Und es ist jetzt, so wie die Pandemie, auch irgendwie so ein Wake-up-Call, wo man sagt, wir müssen ums Essentielle uns wirklich kümmern. Es geht nicht nur darüber nachzudenken, wie die Welt in 100 Jahren digital ausschaut, sondern es geht auch darum, wir müssen alle ernährt werden, wir brauchen Wasser, wir müssen für die Entsorgung wie Müll und Kläranlagen sorgen. Und das haben wir alles vergessen, weil wir das als ganz normal und einfach as a given gesehen haben.
Ja, also Wirtschaft, Politik müssen ja zusammenspielen. Die müssen können sich auch gegenseitig verstehen. Und jetzt kommen wir in eine Situation, ich muss halt nochmal sagen, klar, es betrifft die ganze Welt, aber die Schweiz ist halt schon auch nochmal ein Spezialfall, weil da ja immer eigentlich alles funktioniert. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo die zuständige Bundesrätin sagt, ich kann nicht garantieren, dass wir im Herbst von diesem Jahr genug Gas haben. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist sicherlich Wahnsinn. Ich muss sagen, es ist erfreulich, wenn Politiker sehr ehrlich sind. Ich glaube, wichtig ist, wenn man sagt, ich habe hier eine wirkliche Krise vor mir, dann muss ich auch sagen, was tue ich, um sie abzuwenden? Was tue ich, um sie so klein wie möglich zu machen? Ich glaube, wir werden sie nicht mehr komplett, wir können die Uhr nicht zurückdrehen und wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber wir sollten jetzt sehr eng zusammenarbeiten als alle großen Stakeholder, große Energieverbraucher, die Politik, um zu sagen, und Gesellschaft, um zu sagen, wie gehen wir jetzt nach vorne raus? Und ich glaube, das ist das, was gemacht werden muss jetzt. Und sicherlich ist es ein Armutszeugnis für uns. Wir haben die Basics nicht gemacht. Das haben wir bei der Pandemie gesehen mit Maskenbeschaffung und so weiter. Und jetzt haben wir sowas, wo sowas absolut essentiell ist wie Strom nicht.
Ja. Ich bin sehr froh, sind Sie da und reden so offen. Ich muss wissen, Sie gehen ganz selten Interviews, oder?
Eigentlich nie.
Okay, dann müssen wir doch jetzt die Chance nutzen. Sonst fahren wir gerade nochmal auf mit dem Band, wenn wir noch mehr Themen haben. Machen wir doch eine Analyse. Warum ist es zu dieser Situation gekommen? Sie haben es schon erwähnt. Was hat nicht funktioniert? Also, mein Eindruck ist ein bisschen, es hat Mahner gegeben, die gesagt haben, hey, aufpassen mit der Energie. Die sind einsam in der Wüste gestorben.
Ja.
Einsame Rufer in der Wüste,
oder? Da schließe ich mich, ich glaube, Herr Zivi hat neulich ein sehr gutes Interview bei Ihnen gegeben. Dem schließe ich mich an. Ich glaube, das Problem ist, die Wirtschaft outet sich ungern. Und warum sind wir selten in Interviews? Weil wir immer das Gefühl haben, wir werden dann anders interpretiert als das, was wir eigentlich sagen wollten. Der Moment ist wahrscheinlich gekommen, jetzt zu sagen, was ist unsere Position? Das heißt ja nicht, dass das die einzige ist und das heißt nicht, dass wir das ultimative Recht haben hier, dass wir sagen, so läuft's. Aber wir müssen unsere Themen einbringen. Und ich glaube, das haben wir beim Strom, bei der Energie schon in den letzten Jahren nicht gemacht. Man sah es kommen, dass das Gas aus Russland extrem schön war. Das war wie eine Droge, auf der die gesamte Chemie und alle gasabhängigen Verbraucher waren, weil es natürlich billig war und einfach war. Deshalb haben wir viele Sachen ein bisschen die Augen zugemacht, weil es eine sehr ökonomisch gute Sache war. Aber auf der anderen Seite der Energieumstieg, Ausstieg in Deutschland aus den Atomkraftwerken, von denen wir in der Schweiz ja auch abhängen. Die Tatsache, dass hier alles verprivatisiert wurde an Wasserkraftwerken und sonst was und damit natürlich auch ganz andere Elemente reinkamen in Bezug auf Investitionen und es nicht mehr um Sicherheit ging, sondern um Profit. Da hätten alle und inklusive wir in der Wirtschaft früher sagen müssen, wir müssen hier mal nachdenken. Wie können wir uns da zusammentun? Was brauchen wir gemeinschaftlich? Und das hat nicht stattgefunden. Also ich glaube, das war ein Gesamtversagen von allen Stakeholders eigentlich.
Ja, es ist jetzt sehr viel Selbstkritik von Ihnen, was die Wirtschaft betrifft. Ich habe auch den Eindruck auf Seite von der Politik, bis weit in die Mitte, nicht nur, also wirklich von links bis weit zu den Bürgerlichen, hat es auch eine Phase gegeben, da hat man gar nicht richtig analysiert, gar nicht zugelassen. Da hat man einfach gesagt, Windrädli, Solarstrom, das ist unsere Rettung und alles andere haben wir ausgeblendet. Und jetzt haben wir die Quittung.
So ist es sicherlich und es hat sicher auch nicht geholfen, dass natürlich theoretisch, wenn man den Umstieg gemacht hätte und man hätte diese Infrastrukturprojekte schnell durchbekommen, dann hätte es ja noch funktioniert. Aber als man gesehen hat, dass es 6 Jahre dauert, um ein Windkraftwerk im Grunde aufzustellen, da hätte man da sagen müssen, wir werden es mit der Zeit nicht mehr schaffen. Ich glaube, da war man zu gutgläubig, das wird schon alles. Und es ist ja in der Vergangenheit auch immer gut gegangen. Ja, ich glaube, basierend auf einer zu guten Vergangenheit sind wir davon ausgegangen, dass die Zukunft genauso gut ausschaut.
Dann haben wir auch die Corona-Krise gehabt, Sie haben das auch schon erwähnt. Ich würde das gerade reinnehmen in die große Frage, die ja jetzt eigentlich wichtiger ist als Rückblick, Ausblick. Was konkret sind jetzt Ansätze aus Ihrer Sicht, damit Politik und Wirtschaft zusammen auch mit der Gesellschaft da jetzt eine Lösung finden, wo wir also unseren Wohlstand können behalten und nicht mehr frieren im Winter?
Ein Plan, wie immer. Also ich glaube, es startet alles mit einem Plan. Und das Beste, um diesen Plan zu erstellen, wäre, dass man die wichtigsten Stakeholder an einen Tisch bringt und sich gemeinschaftlich klar ist, dass es hier nicht darum geht, Recht zu haben, sondern seine Perspektive einzubringen. Ich sehe das ein bisschen wie ein Berg. Wir alle denken, dass der Berg, wenn wir ihn sehen, identisch aussieht aus jeder Perspektive. Aber manchmal hat ein Berg auf der einen Seite einen ganz sanften Aufstieg, den man ganz einfach machen kann, und auf der anderen Seite ist es eine schroffe Felswand. Und so ist unsere Perspektive. Ich sehe vielleicht die schroffe Felswand, jemand anders sieht den sanften Aufstieg. Wir müssen uns zusammensetzen und sagen, sag mal, zeig mir mal deine Sicht der Dinge, zeig mir mal deine Ansicht des Berges, und dann kann ich ihn vielleicht auch besser verstehen und sage, es gibt hier verschiedene Elemente, die wir im Kopf haben müssen, und jetzt müssen wir gemeinschaftlich nach vorne diesen Berg erklimmen.
Das ist für mich noch sehr unkonkret, was Sie jetzt gesagt haben. Ich meine, an Tisch sitzen, okay, aber was sind Angebote, die die Wirtschaft an die Politik macht? Was erwarten Sie von der Politik, die zurückkommt?
Ich würde mich gerne an den Tisch setzen mit Leuten, die aus der Politik sind und aus, auch würde ich sagen, aus den Kantonen, in Bezug auf die soziale Aspekte müssen ja auch eingebracht werden. Die Heizung der Privatleute müssen natürlich auch laufen. Und welche anderen Stakeholder man identifiziert auf politischer Seite, um zu sagen, so, wie stellen wir jetzt hier was, wie, in welcher Größe ab? Was ist sicherheitstechnisch möglich? Was brauchen wir minimal als Versorgung? Und dann kann man Entscheidungen gemeinschaftlich treffen, um zu sagen, das ist jetzt das Wichtige. Und dann auch für die Firmen, die vielleicht jetzt nicht als relevant eingestuft werden, dass man sagt, wie werden wir denen wirtschaftlich helfen, damit wir hinterher nicht noch vor einer Insolvenzwelle hier stehen.
Das sind ja aber auch, also wir sagen das so, oder, Führerriebige. Das sind Sofortmaßnahmen, um die es jetzt geht. Aber in einer weiteren Perspektive müssen wir ja auch irgendwie die Frage stellen, wie lösen wir langfristig die Energieversorgung? Ja. Was sind für Sie dort die wichtigsten Punkte?
Also die wichtigsten Punkte ist zu sagen, welche Energien wollen wir langfristig haben? Da gibt es die Diskussion Atomenergie, ja oder nein. Ich habe persönlich dazu keine Meinung. Als Privatperson bin ich nicht für die Atomkraft, kann ich sagen. Als öffentliche Person sage ich, wenn es das Einzige ist, was wir machen können, ja, dann sollte man es. Das Problem ist, das braucht 30 Jahre, bis wir das mal gebaut haben. In Finnland haben sie eins gebaut, war 25 Jahre, und das ist ein effizientes Land. Also ich glaube, da kann man sagen, das wird wahrscheinlich der Zeitrahmen sein. So viel Zeit haben wir nicht. Also wird man identifizieren müssen, so wie gestern das auch im Europarat besprochen wurde. Gas wird eine Energie sein, die uns noch eine gewisse Zeit begleitet. Die Verträge müssen auch jetzt abgeschlossen werden, um uns abzusichern aus Katar und ähnlichen Ländern. Das bedeutet LNG-Terminals in Deutschland, in Holland, aber auch vielleicht hier zum Verladen in Basel, muss man sich überlegen. Um diese Transition zu den Erneuerbaren zu machen. Dass man jetzt sagt, wir machen jetzt ohne Planungsverfahren irgendwie Windräder, kann man machen, kann man versuchen. Ich glaube bloß, die Gesellschaft ist dafür dann auch nicht ready, um auf einmal überall das zu haben. Und wir wollen ja auch nicht, dass das ausartet.
Okay, gehen wir noch zum Schluss noch eine Frage zu dem. Ist es nicht auch eine Zeit, wo die Augen wieder geöffnet werden für die Realitäten? Ja. Dass wir einen Abstrich machen und sagen, okay, also wir haben uns doch ein bisschen viel schön im Bildchen, im Bierchen hier schön zeichnet, aber eigentlich brauchen wir halt einfach Atomkraft. Momentan brauchen wir das einfach, es geht nicht anders, Punkt.
Ja, ich glaube, das müssen die Experten entscheiden. Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Und wenn wir es brauchen sollen...
Aber die Experten werden immer verrissen. Oder? Die heißt Klimaleugner und so weiter.
Schluss. Ja, aber dann sollte man vielleicht mal die Zahlen sich anschauen. Also ich kenne die Schweizer Zahlen nicht, ich kenne die deutschen Zahlen. Ich glaube, das sind 650 Terabyte, die an Energie gebraucht werden, auch aufgrund der Elektromobilität, die wir jetzt super pushen. Wenn man sich das mal vorstellt in Kraftwerken und in Windkraftwerken, sieht man sehr schnell, dass sehr schnell sehr viel gebaut werden muss. Also das ist nicht nur ein bisschen. Und dann muss, glaube ich, wirklich, also ich bin keine Expertin, wie man das mit Gaskraftwerken, mit Windturbinen oder mit Atomkraftwerken...
Das ist eigentlich 1 plus 1 geht 2, oder? Ja. Also es ist eigentlich einfach. Ja. Aber gut, wir sind schon in der Hälfte. Das hört man am Geräusch. Es ist... sind wir oben angekommen und fahren jetzt wieder ab. Das heisst, wir sind in der Hälfte. Gehen wir zu einem anderen Thema, das uns auch immer wieder beschäftigt. Wir haben ja die prägende Abstimmung gehabt über Konzernverantwortungsinitiativen. Ist auch immer Teil von dieser Sendung hier. Auch hier meine Frage an Sie als CEO von einer grossen Unternehmung. Warum haben wir in der Schweiz über ein Misstrauensvotum gegenüber der Wirtschaft abgestimmt?
Ja, weil die Wirtschaft anscheinend so gesehen wird, dass man ihr misstrauen muss. Also das Vertrauen ist nicht aufgebaut. Und woran das liegt, glaube ich, sind wir alle in der Wirtschaft absolut irgendwo ratlos. Vielleicht, weil wir eben nicht genug rausgehen, weil wir nicht genug Kommunikation machen, auch nicht offen erscheinen. Also ich glaube, als erstes muss man immer in den eigenen Spiegel sehen. Es wäre aber auch schön, dass die anderen Stakeholders in der ganzen Sache auch offene Ohren haben und bereit sind für den Austausch. Also ich glaube, da müssen sich alle irgendwie an die Nase greifen. Jetzt ist das Ding abgeschmettert worden, relativ knapp. Das ist erfreulich. Es ist aber, glaube ich, so knapp gewesen, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, was machen wir in der Zukunft anders?
Ich erlaube mir hier bei Ihnen zu bleiben, konkret bei Ihrer Firma. Wenn man Ihre Firma googelt, kommt relativ weit oben Chemieunfall. Und dann kann man relativ bald berichten, dass das nicht das erste Mal gesehen sei, das, was letztes Jahr passiert ist mit dem Vorfall, das hat es immer wieder gegeben. Ist es denn so, dass Ihre Firma CAP vielleicht zu schlecht auch die Vorfälle kommuniziert, dass ein Misstrauen entsteht und dass es vielleicht ein kleines Puzzleteil ist, warum so eine Konzernverantwortungsinitiative dann eben zur Abstimmung kommt?
Also ich würde mal als erstes sagen, es sollte keine Vorfälle geben. Also die Kommunikation eines Vorfalls basiert ja auf der Fakt, dass ein Problem entstanden ist. Also ich glaube, mein primäres Interesse ist, dass wir als CAP sicher unterwegs sind. Und da sind wir in den letzten Jahren, glaube ich, haben wir riesen Fortschritte gemacht. Wir haben 100 Millionen nur in das Werk in Pratteln investiert, um Sicherheitsmaßnahmen und Verbesserungen unserer Infrastruktur zu haben. Und seitdem haben wir auch sehr viel bessere Zahlen und sind besser als die Norm, die Chemienorm in Europa. Das bedeutet aber nicht, dass sowas nicht passieren kann. Und bei aller Vermeidung gibt es auch den menschlichen Aspekt. Und da ist mein absolutes Mantra, dass man offen kommunizieren muss. Wenn was passiert, muss man mit natürlich mit den Behörden, aber auch mit der Gesellschaft um uns herum sagen, was ist passiert, warum ist es passiert und wie, was tun wir jetzt, damit es nie mehr passiert. Und das darf natürlich nichts Gravierendes sein, auch wenn es was Kleines ist, ist es ja ein Learning, damit man das auch nichts Größeres passieren kann.
Und Vorfall haben ja immer einen Impact, das kommt gerade in den Medien. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben zum Beispiel Chlortransport massiv die Sicherheit erhöht, um 90% sicher gemacht. Also Sie haben mir da einen Wert genannt, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage. Und ich frage mich immer aus der Wirtschaft, das wird denn auch nie kommuniziert? Oder wird es kommuniziert und die Medien greifen denn das nicht auf? Oder wie sehen Sie die Schwierigkeit, die Bemühungen, die Sie unternehmen, auch stattfinden zu lassen, öffentlich?
Ja, also wir müssen jetzt sagen, die CAP produziert ja eigentlich normalerweise das Chlor am Standort und braucht daher keine Chlortransporte. Als großer Chlorproduzent sind wir aber super daran interessiert, dass das Chlor in der ganzen Schweiz sicher ist. Und es gibt andere Firmen, die müssen Chlor importieren aus dem Ausland. Wir als CAP haben uns finanziell daran beteiligt, dass man sowohl die Schieneninfrastruktur so verändert, dass wenn ein Unglück passieren würde, dass es keine Probleme geben kann, wie zum Beispiel vor einigen Jahren in Italien, es war kein Chlortransport, war eine andere, als in Viareggio ein Riesenunglück war. Das könnte in der Schweiz jetzt nicht mehr passieren, dank unserer Investitionen. Und das Gleiche ist in Bezug auf die Wagen. Und da ist meine Korrektur, es ist 99,99% aller Wagen sind heutzutage auf dem allerobersten Sicherheitsstandard in den letzten Jahren. Im letzten Jahr sogar 100%. Also wir haben jetzt hier diese Sicherheit. Ihre Frage war aber eine andere.
Deshalb ich stelle einfach immer wieder fest, das sind denn die Good News oder die Bemühungs-News. Und die kommen eigentlich selten vor. Jetzt kann man sagen, ja, interessiert niemand, aber wenn es niemand interessiert, müssen die Leute sich auch sagen, ja, aber dann sind wir vielleicht auch unfair in der Beurteilung von einer Firma.
Ja, die Thematik ist, die Thematik ist, in dem Augenblick, wo Leute Chlor hören, sind sie oft sofort verschreckt und deshalb versucht man da gar nicht viel zu kommunizieren, weil das Wort an sich dann schon die Ohren verschließt. Mhm. Chlor kann per se nicht sicher sein, meint jemand, der es liest. Dass Chlor essentiell ist, ich meine, Chlor wird hergestellt aus Salz, Wasser und Energie. Also es ist ein Grundstoff, der da hergestellt wird und der in fast jedem Produkt irgendwo drin ist und deshalb auch in der Schweiz gebraucht wird. Das wird dann ausgeblendet. Aber ich glaube, man sucht einfach nicht die Öffentlichkeit mit bestimmten Themen, weil die automatisch negativ belastet sind. Ob das Atomkraft ist, ob das Chlor ist, da gibt es sicher noch ganz viele andere.
Okay. Spannende Aussage. Reden wir über Nachhaltigkeit. Sie haben seit 2019 den Verbrauch von fossilen Brennstoffen, sagen Sie, um 30% gesenkt. Wie viel liegt da noch drin? Was ist Ihr Beitrag an die Umwelt oder generell an die Nachhaltigkeit, wenn wir den Begriff nennen, den wir ja alle jetzt bringen, oder? Alle reden von einer nachhaltigen Gesellschaft.
Gut, ich muss sagen, ich bin auf der Nachhaltigkeit natürlich auch aus Eigeninteresse interessiert. Ich habe 4 Kinder in die Welt gesetzt. Ich möchte keine Welt hinterlassen, die schlechter aussieht, als sie heute ist. aufgrund von etwas, was ich tue. Also da muss ich ja mich in meiner eigenen Verantwortung hier stellen. Deshalb ist Nachhaltigkeit, liegt mir sehr am Herzen. Und als ich gekommen bin, habe ich mir alles angeguckt. Ich muss sagen, ich habe nicht sofort irgendwelche Ziele rausgepustet, weil das Wichtigste ist mal zu sagen, wie sieht unsere Etappe, wie sieht unser Plan hier aus? Und wir haben auch kein 2030er Ziel, wir haben ein 2025er Ziel, um zu sagen, wir wollen kurzfristig schon messen, dass wir wirklich einen Impact liefern. Und das tun wir jedes Jahr. Wir haben es in unserem Bonussystem als starke Komponente impliziert für unser ganzes Management, damit jeder daran interessiert ist und in jedem Bereich gespart wird. Ob das CO2 ist, und bei CO2 sind wir jetzt bei der Hälfte der Strecke von 2020 auf 2025. Von daher, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut unterwegs.
Also das heißt, 80% ist Ziel.
Nein, es sind 50.000 Tonnen CO2-Einsparung. Ja, und wir haben schon jetzt 30.000. Also wir sind eigentlich mehr als die Hälfte haben wir schon hinter uns, obwohl erst 2022 ist. Also bis 25 denken wir, dass wir es schaffen. Und wenn wir in 24 merken, dass wir schon dort sind, werden wir unser Ziel hochsetzen. Und dann machen wir einen 27er Ziel und dann einen 30er. Das Gleiche gilt für den Wasserverbrauch, den wir auch drastisch reduziert haben. Wir wollen nichts entnehmen an Wasser. Und das, was wir entnehmen, wollen wir genauso wieder zurückbringen, wie wir es gemacht haben, haben da in sehr tolle Technologien, auch sehr moderne, investiert. Also von daher, across the board, denke ich, Sustainability, Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig.
Und Nachhaltigkeit ist mit Wirtschaftlichkeit zu vereinbaren. Ihre Aktionäre sind da einverstanden, wenn es teurer wird, ja, einfach weil es nachhaltiger ist.
Ich sehe Nachhaltigkeit, und da gab es vor ein paar Jahren wirklich eine super Ausgabe von der Harvard Business Review. Nachhaltigkeit ist nicht unwirtschaftlich, weil wenn ich mehr mit weniger machen kann, ist das sowohl besser für die Umwelt als auch für mich als wirtschaftlich. Ich muss ja weniger Rohmaterialien kaufen, kann damit mehr produzieren, verbrauche weniger Energie. Das sind alles Kosteneinsparungen. Also am Anfang ist es ein Investment und das muss man sich irgendwie leisten können. Aber dann langfristig ist es viel besser für beide, Umwelt und Ökonomie.
Gut, wir sind bald schon am Ende von diesem Gespräch. Ich möchte gerne noch auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist, was mich immer sehr interessiert, Sie sind ja Managerin, Sie kennen auch das Ausland gut. Wie schauen Sie allgemein auf die Schweiz, wenn Sie die Erfahrung vom Ausland reinnehmen? Wir haben ja oft schon das Gefühl, schwierig, es entwickelt sich in die falsche Richtung. Was ist Ihr Eindruck auch im Umgang mit der Behörde, mit der Verwaltung? Wie läuft das da aus Ihrer Sicht?
Ich liebe die Schweiz. Ich liebe die Schweiz, weil die Schweiz ist pragmatisch, ist lösungsorientiert und guckt auch oft in den Spiegel. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Vorteil, dass die Schweiz sich selbst immer kritisch sieht. Es gibt Länder, die sind auf dem hohen Ross und die fallen dann auch sehr weit runter. Die Schweiz sitzt vielleicht auf dem Pony manchmal, aber das ist dann auch kein hoher Fall. Und sie überlegt sich auch immer, wie ihr Pony weitergehen kann und was man tun kann. Und ich finde schon, dass da eine gute Kooperation ist. Ich zahle gerne Steuern, wenn ich dafür einen Service bekomme. Und in der Schweiz habe ich wirklich das Gefühl, dass das der Fall ist. Von daher, ich liebe die Schweiz.
Und Sie haben auch nicht den Eindruck, dass mit den ganzen Diskussionen ums Verhältnis zu der EU, die Schwierigkeit jetzt mit der Energieversorgung, die zunehmende Bürokratie, die man immer hört, wo man ja feststellt, dass das ein Trend ist, der in die falsche Richtung geht. Als jemand, der jetzt ein Unternehmen leitet, ein grosses.
Na, ich denke natürlich, man kann sich immer verbessern und die Bürokratie, da muss man enorm aufpassen, dass man andere nicht nachmacht, die es im Augenblick falsch machen. Also ich glaube, mehr Regeln führen selten zu mehr Erfolg. Die führen einfach zu mehr Bürokratie und natürlich Arbeitsstellen, die damit verbunden sind. Vielleicht sieht man das positiv. Aber da muss die Schweiz, glaube ich, ihren eigenen Weg finden. Ich finde, in der Pandemie hat sie das super gemacht. Von daher würde ich wirklich auch hoffen, dass sie das auch jetzt mit der Stromversorgung macht und auch mit den verschiedenen anderen Dingen, die auf uns zukommen, dass sie immer sagt, ist das, was hier gemacht wird, etwas, das langfristig erfolgreich sind? Und ich glaube, wir sehen ja jetzt, dass das, was große Länder machen, nicht immer auch das Richtige ist, siehe Abhängigkeit Deutschland vom Gas. Was Habeck jetzt macht zum Beispiel, ist, finde ich, sehr, sehr positiv. Da kann man sich vielleicht einklicken.
Deutsche Wirtschaftsminister.
Genau.
Ein Grüner, die bürgerliche Politik entdeckt.
Genau, und der die Kohlekraftwerke jetzt anschalten muss. Der tut mir so wahnsinnig leid. Aber ich glaube, da kann man eine Kooperation finden, weil der sucht natürlich auch nach Partnern. Und ich würde über diese Schiene versuchen zu sagen, was kann die Schweiz machen? Wir haben die Wasserkraft. Leider haben wir im Augenblick zu wenig Regen. Es wäre toll, wenn es im August ganz viel regnet. Das würde uns allen, glaube ich, helfen. Aber die Kooperation sollten wir auf jeden Fall suchen, unsere Hilfe anbieten und uns dann immer überlegen, und da spreche ich als Schweizerin, wenn ich uns sage, dass wir sagen, okay, was ist der richtige Weg für uns als kleines Land?
Reden wir noch über Führungsprinzipien. Sie haben 1100 Angestellte und Sie haben 4 Kinder. Was sind Ihre Führungsprinzipien? Und ich frage auch vor dem Hintergrund, dass über Ihre Firma ja jetzt viel zu lesen ist, Spekulationen, wird Kapp verkauft. Ich tue mich schwierig für Angestellte, wenn sie nicht genau wissen, wie geht es weiter. Was sind Ihre Führungsprinzipien?
Offene Kommunikation, direkte Kommunikation, auch wenn es schwierig ist. Wenn das schwierig ist, ich glaube, alle meine Leute wussten und wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir irgendwann verkauft werden. Wir sind in der Hand von Private Equity. Das bedeutet, irgendwann wird man verkauft, ob das jetzt Börse ist oder an jemand anders. Diese offene Kommunikation, die, glaube ich, gibt den Leuten auch das Gefühl, sie werden mitgenommen. Und ich persönlich sage, die Firma steht so gut da und die Leute machen einen solch tollen Job und wir sind so relevant für die Welt als Nahrungsmittelerzeuger, dass ich eigentlich, wer auch immer unser Besitzer sehe, ist, keine Probleme für meine Angestellten sehe und für unsere Werke, in die wir auch enorm investiert haben in den letzten Jahren. Sowas wie wir gibt es nicht mehr sehr viel in der westlichen Welt und das sollte man weiter halten und da sollten sich die Leute sich auch bei sich erfüllen. Und das ist meine Kommunikation und ansonsten sage ich, solange wir uns anstrengen, jeden Tag in den Spiegel gucken, was wir noch besser machen könnten, glaube ich, sind wir jeder einzeln und als Gesamtwerk erfolgreich.
Sehr gut. Zum Schluss, Frau Diele, was wünschen Sie sich für das Jahr?
Strom. Strom und Gas und dass wir einen Plan haben, wie wir das alle jetzt den Winter umschiffen und wie wir nach vorne rausgehen.
Frau Diele, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben auch noch ein bisschen Ferien mit dem schönen Sonnenschein, den wir heute hier in diesen Tagen dürfen erleben. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Ihre Zukunft.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Das war es von Wirtschaft und Air. Vielen Dank fürs Interesse. Ich darf ankündigen, dass wir auch nächstes Mal wieder ganz spannenden Gast haben. Ihr könnt den Podcast überall kostenlos abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Das war es. Einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, den Impulsgebern und Stimme von der Wirtschaft in der Region.